ihr Geliebten Gottes, wir haben am Sonntag das Thema uns angesehen, Christus in uns. Und haben dabei festgestellt, wie sehr anders dieser lebendige Christus in uns ist als unser bisheriges altes Ich. So sehr anders, dass unser altes Ich ganz abgetan werden muss. Ganz ab, damit Christus völlig in uns Wohnung nehmen kann, sich vollends ausbreiten kann. Und wir haben schon angedeutet, dass diese Rettung und Gnadengabe des ewigen, herrlichen Gotteslebens nicht nur dafür da ist, dass wir gerettet sind, sondern dass dieses neue Leben in uns ein Zweck und ein Ziel hat, der darüber hinausgeht. Und das soll heute unser Thema sein. Der Schöpfungsbericht sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir wissen nicht nur die Himmel und die Erde als Raum, sondern er schuf auch deren Inhalt. Menschen und Tiere auf der Erde, Engel und Mächte als Herr des Himmels und das Heilsprogramm für die Erde haben wir schon besprochen. Oder haben wir schon kurz uns angesehen. Israel für die Nation. Eigentlich hatte ich jetzt hier stehen den Vers, dass in dir gesegnet werden sollen alle Geschlechter der Erde. Aber nach deinem Vortrag, Eberhard, habe ich lieber geschrieben, aus 12 Wasserquellen finden 70 Palmbäume ihren Lebensquell. Ja?
Wenn dich mein Thomas.
Bitte?
Glaube ist über den 70.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber, nee, du hast recht. Aber was ich sagen will, ist, diese 70, die ja die Zahl für die Nationen ist, die brauchen 12 Quellen, sonst stünden sie nicht da. So wollte ich das sagen. Jedenfalls, was mit dem Heilsprogramm für die Heere des Himmels ist, das steht da noch nicht da. Und wir wissen doch, auch die sind erlösungsbedürftig, die brauchen doch auch Versöhnung. Das Alte Testament zeigt sehr wohl auf, dass selbst die Himmel und auch die Bewohner und ihre Heere Jahwe loben werden. Aber wie geht das zu? Von dem Heilsprogramm lesen wir oder zumindest ich nichts bei Mose oder den Geschichtsbüchern oder den Propheten. Oder ich habe es überlesen. Es ist angekündigt, dass Gott den Ratschluss seines Willens überall im ganzen All, Erde, Himmel, Meere und Tiefen vollbringen wird. Aber wie und wodurch und auf welche Weise, davon ist nichts gesagt. Und hier beruft sich nun unser Herr, den Apostel Paulus, und beschenkt ihn mit einem Evangelium, das auf der einen Seite sagt, aus Gnade und aus Glauben allein dürfen wir jetzt Kinder Gottes werden. Darüber hinaus aber auch aufzeigt Versöhnung und Zurechtbringung und Rettung des ganzen Alls. Und diesem Paulus offenbart der erhöhte Christus das, was von jeher verborgen war. Das Heil ist nicht begrenzt auf die Erde. Das Heil Gottes erreicht die Heere und Mächte der Himmel und des ganzen Kosmos. Es gibt eine Heilskörperschaft für die Himmel. Derart wie Israel für diese Erde ein Segensträger sein darf, so ist die Auswahl aus den Nationen Segensträger für die Himmel und ihre Heere. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott hat einen Heilsplan für Himmel und Erde. Israel als Volk ist bestimmt zum Heilsträger für die Nation. Die Gemeinde, die aus den einzelnen Herausgerufenen aus den Nationen besteht, ist beauftragt mit dem Dienst der Versöhnung des Alls. Und was haben wir am Sonntag gelesen, bei Paulus gelesen? Epheser 3, Vers 8, mir, dem bei weitem geringsten aller Heiligen wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus als Evangelium, als frohe Botschaft zu verkünden und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses betrifft, das von den Äonen an in Gott verborgen war, der das All erschaffen hat, damit durch, aufpassen, durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der überhimmlischen, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Entsprechend dem Vorsatz der Äonen, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat, in welchem wir durch seinen Glauben den Freimut haben und mit Vertrauen Zutritt zum Vater. Durch die herausgerufene Gemeinde wird den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht. Das war ein bis dahin verborgenes Geheimnis. Und jetzt, sagt der Paulus, jetzt ergänze ich, um das Wort Gottes zu vollenden. Wir hatten heute Morgen schon, dass das Wort Gottes vollständig ist. Da kommt nichts mehr zu. Nichts, was wir hier an Offenbarungswerten noch brauchen. Unser Herr wird uns noch viel erklären und viel erzählen. Aber zu dem, was wir hier wissen dürfen, da ist alles aufgeschrieben. Das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen. Und was ist das für ein Geheimnis? Christus in euch. Und was steht danach?
Die Hoffnung der Herrlichkeit.
Die Hoffnung. Ja. Stimmt beides. Hoffnung und Erwartung stimmt beides. Das eine hat es mit einer festen Gewissheit zu tun, fehlt aber ein bisschen die Freude. Ich habe bei der Jugendkonferenz gesagt, ich hoffte immer auf eine 4, erwartete aber eine 5. Und die Hoffnung hat es mit der Freude zu tun. Ja? Aber da hofft man eben was und ist sich nicht ganz sicher. Aber in diesem Wort, was hier steht, ist beides. Die feste Gewissheit und die Freude. Und es ist etwas, was man nicht sieht. Das hattest du erklärt, Daniel, auf der Jugendkonferenz. Was man eben nicht sieht. Und deswegen hofft man es noch. Also, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das beginnt eben mit dem, was wir am Sonntag begonnen haben. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, dass Christus in dir, in mir, in uns neues Leben wirkt, ist Grund und Anlass zur Hoffnung der Herrlichkeit, weil Christus ist der Urheber und Vollender des Glaubens. Das bedeutet ja, er als Urheber, was er beginnt, wo er der Ursprung ist, wo er etwas ins Leben ruft, da wirkt er so lange, bis das auch vollendet ist. Was er beginnt, vollendet er. Das gilt einmal für uns ganz persönlich. Paulus sagt das. Ich habe eben dieses Vertrauen, dass er, der unter euch das gute Werk angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollenden wird. Und was da steht, das meint das auch so. Er wird das vollenden, was er in uns angefangen hat. Egal, in welche Situationen wir reinkommen. Und wir können in schwierige Situationen hineinkommen, in der wir nicht mehr Herr unserer eigenen Lage sind. Und Dinge denken oder sagen oder erdulden müssen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er wird es vollenden. Und wenn er mit uns angefangen hat und uns bis zum Tag Christi Jesu vollenden wird, dann wird er diese vollendete Gemeinde, die ja sein Leib ist, dann wird er die auch gebrauchen. Wozu zu gebrauchen? Das ganze All an den Ort zu bringen, wo es hingehört. Unter Christus. Wir lesen, wir hatten am Sonntag schon mal einen langen Vers, wir müssen es wieder machen. Einen langen Vers müssen wir jetzt lesen. Epheser 1, Abvers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der überhimmlischen in Christus segnet, so wie er uns in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat. Wozu? Damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. In Liebe hat er uns zum Sohnesstand in Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet, In ihm haben wir die Freilösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und wie stark ist die Vergebung? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Und was ist mit der Gnade? Ist die bemessen? Nee. Die er in uns überfließen lässt. Jedes Maß, was wir uns denken können, es fließt noch drüber. Die er in uns überfließen lässt. In aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt. Nach seinem Wohlgefallen, dass er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen. Und jetzt kommt das, was das ganze All betrifft. Wozu nämlich? Um in Christus das All aufzuhaupten. Beides, das im Himmel, das auf der Erde. Das All unter das eine Haupt zusammenzubringen. Dass er sein Werk in uns begonnen hat, ist die Garantie, dass er es vollenden wird. Und dann kommt das nächste Level. Dass er sein Werk in uns begonnen hat, ist darüber hinaus die Garantie, dass er durch unseren Dienst das All vollenden wird. 2. Korinther 1, Vers 10. Alle Verheißungen Gottes sind Ja in ihm. Darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Christus in uns ist nicht nur die Hoffnung der Herrlichkeit für uns, sondern die Hoffnung der Herrlichkeit für das ganze All. Christus in uns gipfelt darin, dass Gott in allen sein wird. Und zwar wird Gott alles in allen sein, nicht nur ein Teil, sondern alles, nicht nur in einigen, sondern in allen. Und das ist die folgerichtige und konsequente Zielführung von Christus in uns. Und so, wie wir bei uns festgestellt haben, dass der Christus uns ganz und vollkommen neu macht, das gilt auch für das All. Auch das ganze All wird vollkommen neu gemacht, indem das ganze All in das Gottesleben hinein neu gezeugt wird. Verschlungen wurde der Tod in Sieg. Verschlungen wird alles Todeswesen vom Leben. Und dann wird es kein altes eigenes Wesen mehr übrig bleiben, sondern das Wesen Gottes wird alles sein. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein Anfang, keine Mischung aus alt und neu, sondern alles neu. Gott wird alles sein und das in allen. Und wie geht das zu? Das ist heute unser Thema. Wir haben am Sonntag sehr betont, dass Gott die äußeren Umstände nicht verbessert. Zumindest nicht in diesem Äon. Tausendjährigen Reich sieht das wieder ganz anders aus. Aber bleiben wir in dieser unserer Zeit dem bösen Äon. Er ändert die Umstände nicht. Vielmehr, was hat der Habakuk gesagt? Ihr würdet das gar nicht glauben, wenn es euch jemand sagen würde. Er ändert die Umstände nicht, sondern vielmehr benutzt er den Verfall, das Unrecht, die Knechtschaft in Todesfurcht für seine Absichten. Das All dient ihm. Wir lernen, dass es für uns ganz zum jetzigen Zeitpunkt ganz auf das Innere ankommt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, Raum gewinnt, das Wachstum am inneren Menschen, das ist jetzt dran, für uns dran. Auch das haben wir schon gelesen, Epheser 3, Vers 17, damit Christus durch den Glauben völlig in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet erstarken möget. Dass Christus in uns lebt, in uns wohnt, soll eine Konsequenz haben. Er will völlig in uns wohnen. So wie Gott alles in allen wird, will Christus alles in uns sein. Dass Gott die Voraussetzungen dazu schafft und auch die Rechtsgrundlage schafft, haben wir betrachtet. Aber wie geht das zu? Es gilt nicht nur Christus in uns, sondern auch wir in ihm. Das haben wir am Sonntag eher nicht betont. Auch mal gelesen, auch nicht betont. Und da gibt es noch andere Formeln oder wie ich es nennen soll. durch Christus, mit Christus. Und das wollen wir heute betrachten, denn das sind Meilensteine auf dem Weg, dass Gott alles in allen wird. Und dieser Zustand, Christus in uns, ist das Angeld. Es gilt jetzt nicht, hier beschaulich stehen zu bleiben, sondern weiter zu wachsen im Glauben. Das Wachsen des Christusleibes bis hin zum Fülle Christus ist ja die Voraussetzung, dass Gott einst alles in allen wird. Er kommt zu seinem Ziel, ganz sicher. Aber wir wollen wachsen. Dieses Wachsen ist kein Selbstläufer, das merken wir doch jeden Tag, das funktioniert nicht von selbst. Das ist kein Automatismus, sondern das ist Gottes kraftvolles Wirken, es ist das Zeugen des Christus in uns. Christus in uns, das stellt die Besitzergreifung unserer Person seitens des Christus dar. Und dass wir mit Christus zeigt uns die Aneignung und Verwirklichung der Gemeinschaft mit dem Christus durch den uns gegebenen Heiligen Geist mittels des Glaubens. Und wir in Christus, das verbindet beides, Christus in uns, Christus mit uns, zu einer neuen Lebenssphäre in dem erhöhten Herrn und Heiland. In Christus wird der Stand, den wir Gläubige haben dürfen, verwirklicht. Und durch Christus ist sein Geist allgegenwärtig und wirkt seine Kraft auch heute in uns. Und all das dient dem Wachstum des Christusleibes. Das ist jetzt dran. In jedem Glied seines Leibes persönlich und ganz individuell wachsen bis zur vollen Reife. Das ist die wesentliche Aufgabe der Gläubigen, selber zu wachsen und anderen beim Wachsen zu helfen, sich gegenseitig zu lehren, zu ermahnen, aufzuerbauen, zu prüfen, ob man im Glauben steht. Wir kennen es ja. Einige gibt die als Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Wie heißt es dann? Zur Anpassung der Heiligen an das Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens oder Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchs der Vervollständigung des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Und der Glaube, der kommt aus der Verkündigung. Also unsere Aufgabe ist es, zu verkündigen und aufzuerbauen. Unsere Aufgabe ist zu prüfen, ob wir im Glauben stehen. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 13, Vers 5. Das Wachsen im Glauben geschieht mit dem Größerwerden, mit dem Raumgewinnen, mit dem Wachsen des Christus in uns. Wir wachsen somit mit Christus, um in die Tiefen Gottes einzudringen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchs, der Vervollständigung des Christus. Das geschieht mit Christus. Dieses mit Christus ist eine Formel, die kennen wir auch, hauptsächlich wieder nur bei Paulus. Und es gibt zwei Begriffe für dieses mit. Der eine Begriff ist Meta, der kommt meistens vor. Der Begriff, der hier gemeint ist, ist dieses Syn. Syn, wir kennen das, wenn, ist unser Maxi da oder ist er krank? Der war nämlich krank heute und liegt wahrscheinlich im Bett. Der könnte das jetzt sagen. Wenn man beim Getriebe, damit die Zahnräder, die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, damit die Geschwindigkeit angegleicht wird, da braucht es etwas, dass die synchron laufen. Synchron. Oder wir kennen das, wenn zwei Leute so ins Wasser springen vom hohen Turm und machen da Bewegungen und so weiter. Wenn das schön aussieht, dann machen sie das alles gleichzeitig. Synchrones Springen, zeitgleich, harmonisch. Wir kennen die Synagoge, das ist der Raum der innigsten Gottesbeziehung. Oder eine Symphonie, ein harmonischer Wohlklang. Das ist eine Symphonie, Synonym, die Gleichbedeutung von Worten. Wenn also was ganz die gleiche Bedeutung hat. Wenn wir uns Zeit nehmen und lesen diese wertvollen Aussagen mit Christus bzw. mit ihm, dann eröffnet sich ein ganzer Schatz an Aussagen. Und wir haben, der Max und ich, wir haben einige Bibelstellen rausgesucht zu dieser Thematik. Christus in uns, wir in ihm, mit Christus und durch Christus. Und rausgekommen sind, ich habe da hinten ein paar Zettel ausgelegt, sehr klein ausgedruckt. Wir hatten eben schon gesagt, am besten ist, diese Textstellen, die geben wir mit über die CD. Das sind über 250, die wir da rausgesucht haben. Und die sind bestimmt nicht, haben bestimmt einige übersehen. Ja? Wer das haben will, da hinten liegen ein paar Zettel, nur 10 Stück. Für die, die vielleicht keinen Computer haben, aber man muss gut lesen können, Johann, das ist ganz klein ausgedruckt. Das ist gut. Ja, die brauchst du. Aber es sind 8 Seiten geworden pro Exemplar und wie gesagt, da kommt einiges zusammen. Jedenfalls, ich habe nicht den Anspruch, dass das eine vollständige Verssammlung ist. Vielleicht sind auch Verse aufgeführt, die ihr nach eurem Empfinden dann nicht erwartet hättet. Aber das könnt ihr euch gerne mal angucken. Es ist ein Schatz, den wir dort in Gottes Wort finden. Insbesondere bei den Paulusbriefen. Und ich lese uns mal einige vor, die uns mitnehmen in dieses Gedankengut mit Christus. Wenn wir zusammen mit Christus starben, dann glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Oder 2. Korinther 13, Vers 4. Denn auch wir sind schwach in ihm, doch werden wir mit ihm aus Gottes Kraft für euch leben. Kolosser 2, 13. Auch euch, die in den Vergehungen und Unbeschnittenheit eures Fleisches gegenüber tot seid, hat er mit ihm zusammen lebendig gemacht und so für alle Vergehungen Gnade erweisend. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben, und zwar Erben Gottes. Aber zusammen mit Christus. Wenn wir nämlich, da hattest du was von gesagt, mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, dann suchet, dass droben ist, wo Christus ist, zu Rechten Gottes sitzen. Richtig. Diese Christusgemeinschaft ist doch viel mehr als eine bloße Nähe. Sie ist das engste und innigste Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, Teilnahme, Verbindung und Einheit mit unserem Herrn. Mit dem Leidenden und sterbenden und auferstandenen, erhöhten und verherrlichten Herrn Jesus Christus. Schauen wir in Gottes Wort hinein, stellen wir fest, dass mit dem Christus in uns und dem wir mit Christus unser alter Mensch, unser fleischliches Wesen bereits gekreuzigt ist, diesem Kosmos gegenüber gestorben ist, verwachsen mit und hineingetaucht in seinen Tod ist, getötet dem Gesetz und begraben ist. Und das, was geschehen ist, das dürfen wir im täglichen Leben zur Auswirkung bringen. Paulus schreibt, wirket aus eure Rettung. Ihr seid gerettet, jetzt wirkt danach, handelt danach. Diese Tatsache, dass unser alter Mensch für und vor Gott bereits besiegt ist, spiegelt sich in unserem Alltag nach außen nicht immer wieder. Es ist aber trotzdem eine Tatsache, dass unser alter Mensch nicht weiter lebt, hat er eigentlich noch nie so richtig, sondern Christus in uns, der neue Mensch lebt in uns. Und der neue Mensch, was kann der nicht? Sündigen kann er nicht. Und jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut keine Sünde, denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Das Wesen Gottes ist lauter Liebe, ohne Sünde. Rechnen wir damit, dass wir der Sünde gegenüber gestorben sind und glauben wir, nichts ist denen zur Verurteilung, die in Christus Jesus sind. Diese zwei Pole, der alte und der neue Mensch, führen in unserem Leben zu einer enormen Spannung, zu einem unfassbaren Zwiespalt. Aber dass diese Spannung in unserem Leben herrscht, das sollte uns nicht verdrießen, belasten, beschweren, sondern zeigt doch nur, dass wir Gottes Geist und sein neues Leben in uns tragen. So ein Zwiespalt kennt der natürliche Mensch nicht. Ihm fehlt ja der eine Pol. Der neue Mensch fehlt da. Richten wir den Blick weg von der Vergangenheit des alten Menschen hin zur Gegenwart des neuen Menschen, stellen wir fest, dass wir in unserem neuen Menschen Geist, und Leben haben. Wir sind auferweckt, lebendig gemacht, eine neue Schöpfung, versetzt ins Himmlische, sogar ins Überhimmlische. Das heißt aber nicht, und es ist uns nicht verheißen, dass wir ein geruhsames und gemütliches Leben in dieser Welt verbringen sollen. Nein, in Gnaden, das steht so da, deswegen lese ich es, auch wenn wir das kaum fassen können, ist uns für Christus gewährt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wir sind Teilhaber an den Leiden des Christus. Dennoch sind wir verwachsen mit seiner Auferstehung und dürfen Kinder Gottes sein, sogar Söhne sein, somit auch Erben und Teilhaber. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Er ist unser Haupt. Und dann heißt es, wenn wir aber wahr sind, sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist. Dadurch, dass Christus in uns lebt und wir mit ihm leben, sind wir befähigt, Dinge zu tun, die dem natürlichen Menschen unmöglich sind. Philipper 4 sagt, alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Das heißt, wir können und wir sollen auch lieben, auch wenn einer nicht liebenswert ist. Kann unser alter natürlicher Mensch kann das nicht, der neue kann das. Wir können Frieden halten oder schaffen, da wo Zwietracht ist. Wir können vergeben, wo Vergebung bisher unmöglich war. Wir haben, war das gestern oder wann, du hattest wieder gesagt, Eva, du warst es, von dem einen, der den Zorn auf unsere Regierung hat. Das kann ich gut verstehen, den habe ich auch. Und ich habe euch gesagt, ich gucke schon lange keine Nachrichten mehr abends um 20 Uhr. Natürlich bin ich informiert, weil ich anders wie Nachrichten bekomme. Aber bis Fernsehnachrichten, die gucke ich mir nicht mehr an. Und dann ärgert mich das. Und dann sage ich, und das ist ein Zitat, Jesaja 10, Vers 1, wehe denen, die ungerechte Gesetze machen und die unrechtes Urteil schreiben. Und dann sagte Christine, Psalm 37, Vers 1, ärgere dich nicht über die Übeltäter. Und dann sage ich, doch, Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gut böse. Und dann sagte Christine wieder, ich soll aber Fürbitte tun für die Übrigkeit. Und dann hört mal, wie ich Fürbitte tue. Ich bitte dafür, ist auch ein bisschen ernst, ich bitte dafür, dass Gott an ihnen Gericht übt, und zwar möglichst bald und möglichst sichtbar. Und dann sagte Christine, wir sind immer noch im Psalm 37, steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Wir sehen, unsere natürliche, soll ich euch was sagen, die Christine, wie viele Seiten hast du aufgeschrieben? Corona. Hat die Christine bestimmt 2 Seiten Bibeltexte aufgeschrieben für mich, dass ich mich nicht ärgern soll. Wir merken, es ist ja unsere natürliche Reaktion, unser natürliches Verhalten. Aber was haben wir denn gesagt? Wo gehört denn unser natürliches Wesen hin? Das gehört ans Kreuz. Für die Regierung zu danken und wohlwollend Fürbitte zu tun, das entspricht nicht, zumindest nicht meiner menschlichen Natur. Aber der Christus in uns, der neue Mensch, ist doch ganz anders. Das heißt, jeder Ärger, mag er noch so berechtigt sein, ist immer unser natürliches Wesen und gehört ans Kreuz. Da muss ich oft hin. Durch ihn und in ihm und vermittels seiner Kraft können und sollen und dürfen wir unser natürliches Verhalten ans Kreuz bringen. Und dann können wir sogar für die Regierung danken und wohlwollend Fürbitte tun. Dann können und sollen wir dem Streit entsagen und uns lieber Unrecht tun lassen, wo wir eigentlich im Recht sind. Dann können und wir Dinge entsagen, die uns sonst so wichtig und angenehm waren. Wir können sogar Leid erdulden, wo bisher die Kraft fehlte. Und wir können und sollen uns freuen und dankbar sein in allen Dingen. Und wir können versöhnen, weil wir selbst versöhnt sind mit unserem Herrn. Das gilt auch uns selbst gegenüber. Wir dürfen mit Gott im Reinen sein, selbst dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Das alles vermögen wir in ihm, der uns kräftig und stark dazu macht. Und so, wie Gott einst alles in allen wird, hatten wir schon gesagt, so soll auch zuvor Christus alles in uns werden. Und wird es auch. Spätestens bei dem Bema Christi. Aber zu seiner Ehre und zu seiner Freude sollten wir die Zeit auf dieser Erde, die er uns gibt, dazu nutzen, uns bereits hier umgestalten zu lassen, ihm Raum zu geben, ihn wachsen zu lassen, völlig und alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn unser Haupt und vollends loszulassen von unserem alten Ich und ganz und total unsere Seele unter die Zucht des Heiligen Geistes stellen. Die Seele unter die Zucht des Heiligen Geistes stellen meint nicht, und ich betone nicht, uns vom Verstand anstatt vom Herzen leiten zu lassen. Unser Verstand gehört mit zu der Seele. Nee, es meint, dass die Gesinnung des Christus und der Geist Gottes, das Wesen Gottes, seine Liebe, seine Freude, sein Friede, seine Geduld, sein Erdulden, dass all das unsere Gesinnung, unser Wesen wird, indem wir ihm in uns Raum geben. Wir hörten gestern schon was vom Jakob. Du wohl? Ja. Dass er ein Lügner und Betrüger war. Und Gott hat ihn dennoch gesegnet. Wir lesen gerade in Andochts Buch, wo der Autor die Situation des Jakob beschreibt. Als der von zu Hause flüchtete und auf dem Weg zu seinem Onkel Laban war, erlebt er den lebendigen Gott bei Bethel. Dort offenbart sich ihm Gott, indem er ihm eine Leiter zum Himmel darbietet, an dessen Ende steht der Herr. Und der Herr spricht große Segnungen aus über Jakob. Daniel, du hast das vorgelesen. Aber anstatt, dass der Jakob diese Segnungen im Vertrauen auf Gott annimmt, anstatt in Demut Gott als seinen Gott anzunehmen, also quasi die Himmelsleiter direkt nach oben zu gehen, bleibt er bei seinem eigenen Weg und er stellt Gott sogar Bedingungen. Er sagt, 1. Mose 28, Vers 20, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters. So soll Yahweh mein Gott sein. Jakob nannte diesen Ort dann Bethel, Haus Gottes. Denn, steht auch da im gleichen Kapitel, Jakob erwacht von seinem Schlaf und sprach, fürwahr, Yahweh ist an diesem Orte und ich wusste es nicht. Jakob wusste nicht, dass Gott an dem Ort ist. Ich frage, wissen wir, wer in unserem Leben hinter allem steht? Ist es nicht auch in unserem Leben alles Gottes Hand und Gottes Wirken? Wissen wir das auch? Oder denken wir bei den Umständen eher, bitte ändere sie und lass Neuwahlen geschehen? Jakob ging den Umweg über Haran. Das dauerte 20 Jahre. Und danach vertraut er Gott immer noch nicht. Wir erkennen es an seinen schlauen Überlegungen, wie er seine Familie aufteilt, wenn er seinem Bruder begegnet, damit ja nicht alle umkommen, wenn Esau in dieser schlimmen Verfassung wäre. Und dort an dem Jabbok begegnet ihm Gott wieder. Diesmal in der Gestalt des Engels Herrn. Wir staunen, der Engel des Herrn wäre doch ungleich stärker als Jakob und hätte ihn in einem Nu gewaltsam überwinden können. Er tat es nicht und kämpfte eine ganze Nacht behutsam. Und dann nahm er ihm seine eigene Kraft, indem er seine Hüfte anrührte. Nur anrührte, schon war sie ausgerenkt. Wenn wir Krankenschwestern hier unter uns haben, die wissen, eine Hüfte renkt sich nicht von selbst aus. Da müssen echte Kräfte wirken. Und der Engel des Herrn rührte die nur an. Da war sie ausgerenkt. Welch große Kraft muss an einer Hüfte wirken? Aber der rührte sie nur an. Und jetzt war Jakob lahmgelegt an der eigenen Kraft. Und jetzt kann Jakob bitten, Herr, segne mich. Jetzt kann Jakob vertrauen. Hätte er schon 20 Jahre früher haben können, aber da vertraut er auf seine eigene Stärke. Wie ist das bei uns? Aus welcher Kraft agieren wir? Aus der eigenen oder aus dem Vertrauen auf unseren Herrn? Lebt und arbeitet unser altes Ich oder lebt und arbeitet unser neuer Mensch, Christus in uns? Und jetzt sagt der Paulus, 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumph in Christus einherführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. Denn ein Wohlgeruch Christi sind wir. Sind wir? Ist unser Leben ein Duft des Wohlgeruchs seiner Erkenntnis? Erkenntnis ist das Einswerden in Liebe. Sind wir also in Liebe eins geworden mit dem Christus und somit ein Duft des Wohlgeruchs? Oder verbreiten wir den Gestank unseres alten, zum Sterben sterbendes Wesen? Gott kommt schon zurecht. Er kann sehr lange warten und zwingt nicht. Es gibt ja genug Vorbilder in der Bibel, wo Gott zum Ziel kommt mit seinen Auserwählten, obschon die eigensinnigen Auserwählten erst ihre eigenen Wege gegangen sind und deswegen Umwege geleitet wurden. Der Jakob hatten wir gerade 20 Jahre Haran. Israel 40 Jahre durch die Wüste. Mose vorher 40 Jahre Scharfologie. Jona 3 Tage Fisch. Paulus, jahrelang Christenverfolger, der verlorene Sohn mit dem Umweg über den Schweinetrog. Frage, und die ist wieder ernst. Welchen Weg gehen wir? Welchen Weg gehst du? Deinen eigenen? Oder willst du dich beugen unter seinen Willen und alles zum Wachsen bringen hinein in ihn, der dein Haupt ist? Aus welcher Kraft willst du agieren? Aus der eigenen? Oder willst du die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung auch an dir und in dir wirken lassen und völlig auf dein eigenes Vermögen verzichten? Dann lass los von dir selbst. Ich will mich beugen meinem Herrn. Ich will still werden vor Gott. Ruhe und Frieden bei dem Gott alles Trostes finden. Ruhe. Mit der nächsten Formel, wir in Christus, wird eben genau das ausgedrückt, nämlich ein ruhendes Verhältnis, ein andauernder Zustand, ein Festhaften an Christus, ein innigstes Verbundensein mit ihm. Und diese innige Verbindung und völlige Umgebung ist uns ermöglicht und geschenkt durch den Heiligen Geist. Aber nicht nur das Ruhe, innige Verhältnis zu Christus wird hiermit zum Ausdruck gebracht, sondern sämtliche Zustände und Handlungen für unser Christsein. Das Führen und Leiten in seiner Kraft und in der Kraft Heiligen Geistes. Wir lesen drei Verse, fangen an mit Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun, und all diese Verse sind auf dem Zettel, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, stetig im Glauben, so wie belehrt wurde, darin überfließend in Dank. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, kräftigt euch in dem Herrn und in der Gewalt seiner Stärke. Römer 6, Vers 13. Stellt auch eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit für die Sünde bereit, sondern stellt euch selbst Gott bereit, als Lebende aus den Toten und eure Glieder für Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir müssen jetzt schon ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir springen direkt zu der vierten Formel. Wir haben Christus in uns, wir haben mit Christus, wir haben in Christus, kurz bedacht. Das vierte, was noch fehlt, ist durch Christus. Das Wort oder Vorwort durch zeigt das Mittel oder die Person an, durch welches etwas bewirkt oder gehandelt wird. Die, die unter uns schon etwas länger jünger sind, kennen noch die Dias. So ein Dia-Projektor, wo die Bilder, Dias eben, ganz durchleuchtet werden, sodass man dadurch erst die eigene Darstellung erkennen kann. Dia heißt durch. durch Christus. Die Formel durch Christus zeigt die aktive Einwirkung und das persönliche Handeln des Christus. Seine Tätigkeit war nicht auf die Verkündigung oder auf seine Wundertaten auf Erden oder auf seinen Kreuzestod und Auferstehung beschränkt. Zu diesem einmaligen, vollkommenen Erlösungswerk kommt noch ein weiteres fortdauerndes Wirken hinzu. Er lebt und wirkt als Haupt der Gemeinde. Wir Gläubigen leben also nicht nur von der Erinnerung an die geschehene Erlösungstat, sondern auch aus der gegenwärtigen, stets gegenwärtigen Kraftwirkung des erhöhten Herrn. Bedenken wir, was wir durch ihn sind und haben. Wir haben durch ihn einen Geist, in einem Geist Zutritt zum Vater. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben und dürfen mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen, sodass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung erhielten. Und die Erwartung, Römer 5, Vers 5, immer noch als Römer, die Erwartung lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Noch ein Vers, Titus 3, Vers 6. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns nicht aufgrund von Werken, die wir in Gerechtigkeit tun, sondern keine Werke, nichts Äußeres, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiederwerdung und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wodrin baden wir? Gereinigt werden, baden im Heiligen Geist. Das ist kein Wasser. Das braucht es nicht, also auch keine Wassertaufe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Geist Gottes reichen völlig. Fügen wir nichts Eigenes mehr hinzu. Nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiederwerdung und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgießt, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir gerechtfertigt in derselben Gnade Losteilinhaber, also Erben würden, gemäß der Erwartung äonischen Lebens. Und noch ein letztes aus 1. Korinther 15, Vers 57 zu diesem Begriff durch Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Sieg, der ist noch nicht sichtbar, noch nicht offenbar. Das Heil ist noch nicht offenbar, das ist noch verhüllt. Wir leben noch im Glauben, also im Nichtsehen, in der Hoffnung, weil wir nicht erblicken. Die sichtbare Vollerfüllung des Heils ist noch nicht da. Wir sind natürlich gerettet. Das Heil Gottes ist aber in der Vollerfüllung noch zukünftig, dass es sichtbar wird. Der auf Golgatha das Heil vollbracht hat, wird auch die Vollerfüllung seines Heils an uns und aller Schöpfung nach Geist, Seele und Leib auswirken. Denken wir nur an das Zentralwort vom Sonntag. Haben wir heute auch schon mal gelesen. Ich will mal fragen, was könnte das eben gewesen sein? Steht in Hebräer 12, Vers 2. Nicht nachgucken. Da steht was vom Wettlauf mit Ausdauerrennen. Wegsehen. Und wo sollen wir hinsehen?
Auf Jesus.
Auf den Urheber und Vollender des Glaubens. Auf Jesus. Das ist so wichtig, dass Urheben und Vollenden für Jesus ein und dieselbe Sache ist. Jesus ist die Garantie, und ich betone, Garantie, dass die Vollerfüllung seines Heils sich bei dir nach Geist, Seele und Leib auswirken wird. Wir kennen das Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Der Vater ist jetzt schon glückselig, obwohl er noch warten muss, bis er alles in allen sein wird. Aber er glaubt selbst seinem Wort, denn er hat in seinem Sohn die Garantie, dass es erfüllt wird. So glauben auch wir und sind völlig überzeugt, dass er, der das gute Werk in uns angefangen hat, es tatsächlich vollendet bis auf den Tag Christi garantiert. Und das nicht nur bei uns, die wir gläubig sind, bei uns zuerst, klar. Aber was haben wir gelesen? Hattest du das gelesen, Albrecht, am 1. Ist egal, hatten wir schon gelesen. Jakobus 1, Vers 8. Es war sein Beschluss, uns durch das Wort der Wahrheit zu erzeugen, damit wir ein Erstling unter seinen Geschöpfen seien. Die Erstlingsgabe seiner Schöpfung. Ja, das Wort der Erstlingsgabe steht bei Jakobus. Schreibt eindeutig an Israel. Gilt also für Israel. Aber wir, die Glieder seines Leibes, sind auch Erstlinge, weil wir dem Erstling Christus angehören. Und das Prinzip, was hier dargestellt wird, nämlich, wo es einen Ersten gibt, einen Erstling, da gibt es auch folgende. Sonst wäre der Erstling nicht Erstling, sondern Einziger. Und im Bild dieser Erstlingsgabe wird deutlich, dass mit dem geheiligten Erstling die ganze Menge, die ganze Masse, alle der Folgenden geheiligt wird. Und jetzt gibt es zwei Erstlinge, das hat mal Andrew schon gesagt, die Glieder seines Leibes, das sind wir, und Israel, seine Braut, die sind noch in der Verstockung beiseite gesetzt. Und eine der zukünftigen Aufgaben der Gemeinde, die den Leib des Christus ja bildet und somit nach unserer Vollendung vor dem Bema Gottes dann den Fülle Christus bildet, ist auch die Zurechtbringung Israels, damit Israel seiner eigenen Erstlingsrolle gerecht werden kann. Wir wollen mal noch zwei Bibelworte kombinieren. Und wir gucken ins Hohelied und wir gucken in die Offenbarung. Beides mal Bibelworte, die ihre Bestimmung auf Israel abzielen. Und beide Stellen beschreiben den Christus, den Bräutigam Israels. Beide Stellen beschreiben en Detail, wie der Christus sich darstellt und auch, und das ist für uns von Bedeutung, wie der Leib des Christus sich darstellt. Hohelied, Kapitel 5. Da heißt es, ich schlief, aber mein Herz wachte. Gemeint ist die Geliebte. Sie schläft, aber ihr Herz wacht. Mehrmals im Hohen Lied kommt der Geliebte zur Geliebten und hier kommt er, als sie schläft. Dürfen wir das so deuten, dass es die Zeit ist, in der Israel beiseite gesetzt ist? Sie schläft. Und dann hört sie, mein Geliebter, er klopft und sagt, tu mir auf. Der Geliebte möchte Einlass. Sie kann ihn aber nicht reinlassen. Hat sich schon fertig gemacht für die Nacht. Vers 3. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Und was verbindet die Bibel mit dem Kleid, was uns einhüllt, womit wir bedeckt sind? Das Kleid der Gerechtigkeit. Israel ist schuldig geworden. Das Kleid der Gerechtigkeit hat sie abgelegt. Und dann zeigt sich der Geliebte. Vers 4. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, war scheinbar so eine Öffnung in der Tür, durch die Öffnung, und mein Inneres war seinetwegen erregt. Und warum war sie denn so erregt? Sie hat doch nur die Hand des Geliebten gesehen. Und was hat sie denn da gesehen? Was ist das für eine Hand? Es ist die durchgrabene Hand mit den Nägeln mal. Das hat sie gesehen und begriffen, das ist ja der, den ich verworfen habe, den wir gekreuzigt haben. Und dann stand sie auf, um dem Geliebten zu öffnen. Hier steht nichts davon, dass sie sich angezogen hat. Aber das muss sie ja gemacht haben. Vorher konnte sie nicht aufmachen. Wenn sie ihren Christus Stück für Stück erkennen dürfen, erhalten sie das Kleid Stück für Stück wieder, dass ich anziehen kann. Ich öffnete meinem Geliebten und jetzt, du liebe Zeit, was hat er gemacht? Der hatte sich umgewandt und ist weitergegangen. Der Christus zeigt sich mit seinen Wunden und zieht sich wieder zurück. Was haben wir bei dem Habakuk am Sonntag gelesen? Da frug Habakuk, warum schweigst du? Wo bist du? Warum handelst du nicht? Hier ist er weitergegangen. Die war außer sich. Ich war außer mir. Ich suchte ihn, fand ihn nicht. Ich rief, er antwortete nicht. Und dann geschieht etwas, als sie ihn sucht. Ging raus, hat sich angezogen, ging raus. Vers 7. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Gericht und Drangsal über die Geliebte. Und hier an dieser Stelle steht, was ist das Ergebnis? Was ist Sinn und Zweck des Gerichtes? Sie nahmen ihr den Schleier weg. Hat Israel einen Schleier, eine Decke vor den Augen, kann sie nicht klar sehen? Dazu ist das Gericht da. Zweck und Ziel ist es, den Schleier wegzunehmen. Das Gericht selbst macht den Menschen nicht besser, macht den Menschen nicht neu. Es braucht immer die Neuzeugung durch den Vater. Aber das Gericht sorgt dafür, dass der Schleier weggenommen wird. Und dann sagt sie weiter, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Und die Töchter Jerusalems haben nichts kapiert. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst? Die haben einen anderen Geliebten. Wer ist der andere Geliebte? Wir wissen, es kommt einer, der nennt sich anstatt, oder der ist der anstatt Christus. Den sehen sie, Antichristus, den sehen sie, den nehmen sie an, das ist ihr Geliebter. Und deshalb fragen sie, warum suchst du noch einen anderen, ist er schon längst da. Aber die, die die Nägelmale an der Hand erkannt haben, die wissen, wer es ist. Die geliebte Braut lässt sich nicht täuschen und weiß, wen sie gesehen hat. Und dann beschreibt sie ihn. Und diese Beschreibung des Christus, des Geliebten, besteht aus 10 Details. Und deswegen kommen wir gleich noch zur Offenbarung. Da wird auch der Christus beschrieben in 10 Details. Ist interessant. Die Bibel ist total verwoben. Wir kennen das. Wir kennen aus Galater die 9-fache Frucht des Geistes. Und dazu gibt es schon wieder ein Pendant aus dem Hohen Lieb, auch wo 9 Früchte beschrieben wird. Gottes Wort ist total verwoben. Hier also die 10-fache Darstellung. Keine Angst, wir lesen sie nicht alle. Nur eine davon. Vers 14. Sein Leib, achten wir darauf, dass wir sind der Leib. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Das bist du und das bin ich. Das sind wir, die wir Christus angehören dürfen. Ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, trifft die Beschreibung auf uns zu. Können wir so von uns sagen? Ich erinnere an das Wort aus 1. Korinther 13. Anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Der ist Jesus Christus. So, und dort legen wir da drauf, ob jemand auf diesem Grund Gold, Silber und kostbare Steine aufbaut oder aber Holz, Gras und Stroh. Wir sehen ein Kunstwerk von Elfenbein bedeckt mit Saphiren. Wer aus all dem die kostbaren Steine macht? Was baue ich auf während meiner Lebenszeit? Lasse ich mich von meinem Herrn und Haupt derart zubereiten, dass ich ein Kunstwerk sein darf, von Elfenbein bedeckt mit Saphiren? Sind wir ein Tempel Gottes, regiert vom Geist Gottes? Wie traurig ist das, wenn wir keine Fortschritte machen, wenn wir uns ein Leben lang um unsere eigene Errettung drehen, wenn wir uns ein Leben lang unsere eigene Schuld hin und her wälzen, ach, wenn Gott mir doch vergeben möchte, er hat es doch längst. Oder wir gehen schwere Wege, die uns nicht gefallen. Die Geliebte aus dem Hohen Lied fasst ihren Geliebten zusammen in Vers 16, 5 Vers 16. Und sie sagt, alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter. Können wir das auch sagen über unser geliebtes Haupt? Alles an dir ist mir lieblich. Wie du mich führst, so will ich gehen, in Glauben, Hoffen, Lieben. Freuen wir uns an seiner Lieblichkeit, auch wenn wir uns ärgern, auch wenn wir leiden. Noch der Blick in Offenbarung, wir wollen ja kombinieren. Da sieht Johannes den Fülle Christus und beschreibt ihn ebenfalls in 10 Details. Und wir nehmen uns wieder nur eins raus. Offenbarung 1, Vers 10. Da beschreibt ihn einer gleich einem Menschensohn angezogen, ha, der war angezogen, angezogen mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Eben die Geliebte war ohne Gewand, sie ist ihrer Gerechtigkeit verlustig gegangen, aber hier hat der Christus das Kleid der Gerechtigkeit an. Was bedeckt das Gewand? der Leib. Das sind wir. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er überkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Bis an die Füße. Warum Füße? Ich habe einen Vortrag gehört von Wolfgang Jubel. Der wohnt ja bei uns in der Nähe. Er hat mal erklärt, der Leib des Christus wird gebildet, herausgerufen aus der Nation, wird gebildet, das ist gleichsam eine Geburt. Und bei einer normalen, natürlichen Geburt wird zuerst der Kopf geboren und sichtbar und die Geburt ist erst abgeschlossen, wenn auch das letzte Glied geboren ist und das sind nun mal die Füße. Wir können sagen, die Füße stellen die letzte Generation des Leibes des Christus dar. Die Generation, die noch leben zur Entrückung. Und der ganze Leib, einschließlich der Letzten, die dazugekommen sind, der ganze Leib, einschließlich der Füße, ist eingehüllt in das Gewand der Gerechtigkeit. Derart gerecht gemacht sind wir befähigt, unsere Zukunftsaufgaben bis zur Vollendung durchzuführen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Seine Gerechtigkeit wird uns in Gnaden zugerechnet. Deshalb sprechen wir von Gnadenzeit, die jetzt noch gilt. Nochmal ganz kurz zurück zum Hohen. Ich kann die Uhr nicht, ich habe Glück, es spiegelt, ich kann sie nicht erkennen. Und hier habe ich auf Vollbild gestellt, hier habe ich auch keine Anzeige. Ganz kurz zurück zu dem Hohenlied. Es heißt im 2. Kapitel weiter, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Die Geliebte und der Geliebte haben sich getroffen, sind gemeinsam auf dem Feld. Der Text geht weiter. Über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte. Die Geliebte und der Geliebte finden tatsächlich zusammen und genießen die Früchte. Die Offenbarung spricht von der Hochzeit des Lammes. Gott kommt also zurecht mit Israel. Und wenn Gott mit Israel zurechtkommt, dann wird Israel zum Segen für alle Völker. Die Vollerfüllung des Heils an den Völkern kann sich nun auswirken und die Vollerfüllung des Heils an aller übrigen Schöpfung, Wesen und Mächten der Himmel und allen Welten ist die Aufgabe von wem? Von Christus, bestehend aus Haupt und Gliedern. Ich frage nochmal, wer sind die Glieder? Sind doch wir, die Gläubigen, die herausgerufene Gemeinde Gottes, herausgerufen aus der Welt, zusammengestellt aus allen Nationen. Alle Verheißungen Gottes werden ausgeführt durch uns. Jetzt sehen wir, warum das Heil sich in Stufen entfaltet. Erst muss ein Leib gebildet und vollendet werden, bevor Haupt und Glieder als Ganzes und als Einheit die Verheißung ausführen. All die Verheißungen Gottes sind ja in ihm, darum auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Christus will das Heil für alle, Christus ist gestorben für alle, Christus wirkt das Heil für alle. Wir brauchen noch ein bisschen, ist nicht mehr so sehr lang. Allumfassendes Heilshandeln Gottes in Jesus Christus, das ist Evangelium für alle. Der Ansatz und Anspruch Gottes ist allumfassend, universal. Es geht um das ganze Universum, den ganzen Kosmos, alle Geschöpfe, alles Geschaffene. Gott bestätigt das, indem er seinen eigenen Willen aufzeigt. Ich will, sagt er, dass alle gerettet werden. Nicht nur gerettet, auch Erkenntnis der Wahrheit hatten wir schon. Erkenntnis bedeutet eins werden in Liebe. Das ist mehr als Wissen. Das ist Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das Erkennen ist Lebenszeugung. So zeugt Gott der Vater neues Leben in allen, indem sie liebesmäßig eins werden mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit Gottes. Und das ist überhaupt kein Zwang, auch kein Zufall. Das ist freiwilliges, bewusstes, gewolltes Einswerden in Liebe. Und dieses Heilshandeln Gottes ist in Jesus Christus bereits geschehen. Das ist am Kreuz Wirklichkeit geworden. Das ist kein diffuses, wer weiß schon, was irgendwann in der Ewigkeit mal sein wird. Es ist die zentrale Botschaft der Bibel. Jesus Christus rettet die ganze Welt, den ganzen Kosmos durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist bereits geschehen für alle. Der Loskauf am Kreuz, die Befreiung durch Christi Tod gilt für alle Menschen, für den ganzen Kosmos. Es ist vollbracht. Und die meisten Menschen, die haben diese Heilstat für sich noch nicht persönlich angenommen. Es ist eine Diskrepanz, die wir da erkennen. Und dafür kommt die Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte löst diese Diskrepanz völlig auf. Das Heil, was für alle erwirkt ist, wird auch eins von allen angenommen. Nicht sofort, sondern in unterschiedlichen Etappen, Reihenfolgen oder Ordnungen. Paulus macht deutlich, dass das Evangelium nicht nur Botschaft und Worte sind, sondern es ist eine wirksame Kraft Gottes. Wirksam zum Leben. Das Evangelium rettet die, die da glauben. Das ist natürlich die Bedingung. Wir hatten das Lied doch genannt. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Das ist Tatsache. Jeder, der glaubt, erlangt die Gerechtigkeit vor Gott. Leben aus Glauben. Wo kommt der Glaube her? Aus der Verkündigung. Und er ist ein Geschenk Gottes. Und diese Verkündigung von Gottes Wort, das hattest du gesagt, aber nicht allen, sondern nur mir, als wir gesprochen haben, Albrecht. Also kommt hier rein. Psalm 138, Vers 2. Da steht, ich will deinen Namen preisen, um deiner Güte und deiner Wahrheit willen. Jetzt aufpassen. Denn du hast dein Wort groß gemacht. Wie groß gemacht? Das können wir jetzt nicht fassen. Über alle deine Namen. Wir singen ein Lied. Name über allen Namen Jesus. Kein schöneren auf Erden gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung. Nur in diesem Namen ist Heil. Vollkommen richtig. Und noch über diese Namen stellt er sein Wort.
Zusage. Also im Sinne von Zusage.
Ja. Es ist eine feste Zusage. Sein Wort ist noch größer als alle seine Namen. Wie sollten wir diesem Wort nicht glauben? Wie sollte das nicht wirksam genug sein? Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und Gott hat sich einen Leib erwählt, hat sich eine Braut erwählt und beide haben ihre Bestimmung. Israel, ich lese Jesaja 43, Vers 21. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Und die Gemeinde, was sollen die machen? 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Und was spricht dazu? Wir flehen für Christus. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Aufgabe, unsere Aufgabe besteht darin, das wirksame Wort Gottes, sein Evangelium zu verkünden. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, um zu versöhnen, um das All zu versöhnen. Damit jede Seele, jedes Geschöpf selbst in den Gerichten und nach den Gerichten das Evangelium so lange hört, dass es restlos und vollends vom wirksamen Wort Gottes überzeugt wird. Es wird ausrichten, wozu es gesandt wird. Das ist Heilsgewissheit für den ganzen Kosmos. Ich lese noch einen Vers und dann machen wir eine ganz kurze Zusammenfassung. 1. Korinther 15, 23. Jeder in seiner besonderen Abteilung. Der Erstling Christus. Darauf die Christusangehörigen bei seiner Anwesenheit. Danach die übrigen bei der Vollendung. Wenn er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben, wenn er jede Oberherrschaft und jede Obrigkeit und Macht aufheben wird, sie mussten mal eine Zeit lang sein, denn er muss als König herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Und der letzte Feind, der dann abgetan wird, das ist der Tod, denn alles ordnet er ihm unter seine Füße. Und wenn er dann sagt, alles hat sich untergeordnet, ist offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All unterordnet. Und wenn ihm das All untergeordnet ist, dann wird der Sohn mit allem, was aufgehauptet ist, sich selbst dem unterordnen, der ihm das All unterordnet. Wozu? Damit Gott alles in allen sei. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Wir haben vier verschiedene, aber eng zusammengehörende Formeln betrachtet. Christus in uns. stellt die Besitzergreifung unserer Person seitens des Christus dar. Wir mit Christus zeigt uns die Aneignung und Verwirklichung der Gemeinschaft mit dem Christus. Und zwar durch den uns gegebenen Heiligen Geist vermittels des Glaubens. In Christus verbindet das beides, Christus in uns und das mit Christus, zu einer neuen Lebenssphäre in dem erhöhten Herrn und Heiland. Und durch Christus ist sein Geist allgegenwärtig und wirkt seine Kraft auch heute in uns. Und diese Formeln beinhalten die völlige Zurechtbringung seiner Auserwählten von uns, die er vor Grundlegung der Welt zu Gliedern seines Leibes bestimmt hat. Und weil er mit seiner Auswahl zurechtkommt und Christus völlig und alles in diesen Auserwählten wird, deshalb wird auch die ganze Schöpfung, Mensch und Tier, Engel und Finsternismächte, durch die jeweils dazu bestimmte Heilskörperschaft ins Heil geführt. Das ist Heilsgeschichte Gottes. Und an dem Ende der Heilsgeschichte, in deren Vollendung, dem glanzvollen Abschluss, ist nur ein einziges Ergebnis vorgesehen. Ein herrliches Ergebnis vorgesehen. Gott alles in allen. Und der Weg dahin, der geht über Christus in uns und wir in ihm. Lasst uns die Zeit, die Gott uns hier auf dieser Erde in Niedrigkeit schenkt, dazu nutzen, unser altes Ich ans Kreuz zu bringen, alles in ihn hinein zum Wachsen zu bringen. Wie sehr wir da Hilfe brauchen, ich habe gesagt, Justine schreibt mir 2 Seiten auf, dass wir uns zubereiten lassen als Glieder seines Leibes, ihm zur Ehre, ihm zur Freude, ihm zum Ruhm, und aufbauen auf ihn, unseren Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus Christus, aufbauen auf ihn was? Gold und Silber und kostbare Steine. Wir sind sein Tatwerk, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorher bereitet. Wozu? Damit wir in ihn wandeln. Er ist unser Friede und wir sind versöhnt mit Gott durch unseren Herrn. Lasst uns gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend, das ist ein schönes Wort für das Miteinander, im Innersten wohlwollend sein, uns gegenseitig Gnade erweisen, wie auch Gott uns in Christus Gnade erweist. Amen. Dann bete ich noch mit uns. Geliebter Vater, wir danken dir für deine unfassbar große Liebe. Deine Liebe hat keine Schranken. Deine Liebe liebt auch den, der nicht liebenswert ist. Deine Liebe liebt auch den, der sich gegen dich auflehnt. Deine Liebe liebt das ganze All, die ganze Schöpfung. Und wir dürfen deine Liebe in unseren Herzen tragen, weil du sie in uns ausgegossen hast. Wir überdecken sie oft mit unserer Lieblosigkeit, aber das begehren wir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du in uns Raum gewinnst, dass du dir Raum nimmst in uns, dass du uns völlig ausfüllst mit deinem ganzen Wesen und dass von uns nichts übrig bleibt. Ich weiß, da ist noch einiges. Aber ich weiß auch, du kommst mit uns zurecht. Du hast es verheißen, weil du der Urheber und Vollender bist. Und deswegen glauben wir dir das auch. Und deswegen können wir hier sitzen in all den Irrungen und Wirrungen und auch persönlichen Nöten. Können wir hier sein und können auf dich hören und auf dich vertrauen, uns auf dich ausrichten lassen und können dir danken, dass wir hier zusammen Gemeinschaft haben dürfen und uns zubereiten lassen dürfen. Als Glieder deines Leibes. Wir sind Glieder deines Leibes und dürfen dir gehören. Du lebst in uns und wir dürfen in dir Leben haben. Wir danken dir dafür, dass das Tatsache ist. Und wir bitten dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns, du kennst ja jeden Einzelnen, du kennst die Situation und die Not und das Schwere bei jedem Einzelnen, dass du jedem Einzelnen von uns Gnade erweist, so wie du es vorher verheißen hast. Du wirst es tun. Wir nehmen nämlich alles aus deiner Hand. Und so danken wir dir, dass du uns zurechtbringst. Und nicht nur uns, sondern du bringst alle zurecht, jeden zu seiner Zeit. Und wer weiß, was noch alles passieren wird. Und wir denken besonders an unsere jungen Brüder und Schwestern, die auch hier jetzt unter uns sind. Was müssen sie alles mitmachen? Sie haben eine ganz neue Situation, die wir so gar nicht kennen. Aber auch sie wirst du durchtragen, ganz gewiss. Wir befehlen sie dir von ganzem Herzen an. Und auch all die vielen, die hierhin gehören, die gerne kommen würden, aber nicht kommen können, warum auch immer. Oder auch vielleicht die, die nicht kommen wollen. Wir befehlen sie dir an, befehlen sie deiner Gnade an und danken dir, Herr Jesus. Du gedenkst all deiner Erbarmungen. Bei jedem Einzelnen und von da jedem einzelnen Menschenkind dieser Erde. Wie viel Leid muss jeder erdulden? Du kennst es und leidest mit. Und wir danken dir, dass du all dieses Leid zu Ende bringen wirst, zum Abschluss bringen wirst und dass alle Tränen, die gesät worden sind, mit einer Freudensaat aufgehen werden. Das können wir jetzt noch nicht richtig verstehen, aber wir können es dir glauben und wollen das tun. Du bist der, der ins Leben hineinführt, in die Freude hineinführt, der volles Heil gibt. Heil, als ob nie ein Schaden gewesen wäre. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Amen.
Amen. Amen.